Zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, würdet ihr euch für einen Apfel oder doch lieber für eine Packung Chips entscheiden? Oder wenn gerade zu Hause keine Chips da sind, für Schokolade? Wo ist das Problem, wird vielleicht der eine oder andere jetzt sagen. Natürlich für die Chips. Und danach könnte man noch den Apfel für das gute Gewissen essen. Schwieriger ist es aber, wenn jemand eine Diät macht. Stell dir vor, du machst wirklich gerade eine Diät und ich reibe dir ja diese Packung Chips unter die Nase oder ein Stück Schokolade. Ich mach diese Tüte auf und rieche dran und ich lasse dich dran riechen. Vielleicht esse ich davon auch noch. Dieser gute Geruch steigt dir in die Nase und es wird vielleicht doch schwieriger, sich für den Apfel zu entscheiden. Das ist eigentlich eine fiese Aktion und es könnte sein, dass ich das wirklich mal gemacht habe. Ich denke, dass jeder Mensch das kennt, hin und her gerissen zu sein, eine innere Spannung zu haben, da wo Entscheidungen oder Vorhaben plötzlich in Frage gestellt werden. Dann ist man plötzlich verleitet, doch etwas anderes zu tun. Zum Beispiel wie bei einer Diät dann doch mal woanders hinzugreifen. Eigentlich hat man sich etwas vorgenommen, aber dann kommt da so ein fieser Kerl, so wie ich, vorbei und reibt einen das unter die Nase und es ist plötzlich nicht mehr so einfach. In der Fastenzeit verzichten viele von uns auch auf etwas und vielleicht war es so ganz traditionell, so richtig zu fasten, was du gemacht hast, oder du hast auf etwas anderes verzichtet, wie Social Media, dein Smartphone, Fernsehen gucken oder der Klassiker Süßigkeiten oder Knabbersachen wie Schokolade oder Chips. In der Fastenzeit macht der ein oder andere dann dieses Erlebnis, dass man angefochten ist. Diese Thematik kommt im Vaterunser vor. Das Vaterunser ist ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat, als sie fragten, Herr, lehre uns beten. Und dann gab er ihnen dieses Gebet, in dem er verschiedene Formen und Anliegen weitergegeben hat, die er als sehr wichtig empfunden hat. So hatten wir schon in den vergangenen Predigten etwas über Anbetung, Reich Gottes, den Willen Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen und von Vergebung und Vergeben gehört. Heute geht es um die Zeile im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung. Bevor wir näher darauf eingehen, lasst uns noch einmal gemeinsam dieses Gebet zusammensprechen. Da, wo du gerade bist, im Auto, in der Badewanne, am Frühstückstisch, auf der Couch, lasst es uns zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass wenn man an Gott glaubt, dass im Leben dieses Menschen, dieses Gläubigen, nur die Sonne scheint. Alle Probleme, alle Schwierigkeiten des Lebens lösen sich plötzlich in Luft auf. Es gibt diesen Irrglauben wirklich bei Christen, die sagen, wenn du wirklich glaubst, wenn du den wahren Glauben hast, dann wird es dir immer gut gehen. Du wirst keine Krisen, keine Krankheiten, Probleme, Spannungen oder Herausforderungen in deinem Leben haben. Und das Gleiche habe ich auch schon von Nichtchristen gehört. Aber hier wird das als Argument gegen die Existenz Gottes verwendet. Obwohl du an Gott glaubst, kann es ihn ja nicht geben, weil es dir schlecht geht. Und hier ist die Wahrheit. Es gibt keinen Schönwetterglauben. Auch als Gläubige werden wir Probleme, Herausforderungen, Krisen und Spannungen erleben. Und Jesus wusste das. Er hat es sogar angekündigt. Als Jesus seinen Jüngern dieses Gebet gab, hat er das vor Augen gehabt und mit der Zeile "Führe uns nicht in Versuchung" aufgenommen. Die Bitte im Vaterunser meint, dass der Beter, also ich, durch diese Spannungen und diese Krisen durch will. Er hat nämlich Sorge, ich habe Sorge um die eigene Seele, um die Zukunft und das Heil. Und diese Bitte drückt den Wunsch aus, die Gefahren der Sünde überhaupt zu meiden. Und führe uns nicht in Versuchung. Wer führt hier wen eigentlich wohin? Ist Gott derjenige, der in die Versuchung führt? Das kann doch nicht sein. Mein Gott, mein Jesus wird mich doch nicht zur Sünde verleiten wollen, oder? Und dann, wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann gibt es da Bibelstellen, wie in 1. Mose 22, Vers 1, da steht, und Gott versuchte Abraham. In 5. Mose 8, Vers 2 heißt es, dass Gott das Volk Israel in der Wüste versuchte. Und auch Jesus wurde von dem Heiligen Geist, von dem Geist Gottes in die Wüste getrieben, damit er versucht wird. Ist Gott doch ein grimmiger Kerl im Himmel, der gerne mal die Menschen piesackt? Bevor uns jetzt so richtig heiß wird oder ich gesteinigt werde oder ich Nachrichten von euch bekomme, ich weiß, wo du wohnst, schauen wir mal genauer hin. Welches Wort steht hier eigentlich und wie wurde es übersetzt? Im griechischen Text steht das Wort Peirasmos. Und das bedeutet so viel wie ausprobieren, prüfen, auf die Probe stellen und versuchen. Aber im Griechischen ist das ein eher neutraler Begriff. Die deutsche Übersetzung mit Versuchung ist nicht immer wirklich gelungen, weil der deutsche Begriff negativ assoziiert wird. Etwas Schlechtes machen, zu etwas Bösen verleiten. Gott will und kann uns nicht zum Bösen verleiten. So heißt es auch schon im Jakobusbrief 1, Vers 13. Dennoch führt er das Leben der Gläubigen. Er führt mein Leben. Und er stellt uns in Situationen hinein, in denen wir uns zwischen verschiedenen Optionen, Wegen entscheiden müssen. Und wir sollen darüber sogar glücklich sein, weil es für uns eine Chance ist, laut Jakobus 1, Vers 2. Es wird vielleicht viel leichter für uns zu verstehen, wenn wir das illustrieren. Dafür habe ich diese Karte vorbereitet. Stellt euch vor, ihr seid einfache Fahrschüler. Die meisten von euch waren das sicherlich mal. Ihr habt gerade ein paar Theoriestunden hinter euch und mit den Basics seid ihr jetzt vertraut mit diesen Verkehrsregeln. Und der Fahrlehrer hat euch erklärt, wie ihr das Auto bedienen müsst, damit ihr losfahren könnt, wie ihr schaltet, wie ihr bremst und wie ihr dann zum Stehen kommt. Aber das ist bis jetzt bloße Theorie. Auch wenn ihr es theoretisch verstanden habt, heißt es noch nicht, dass ihr es auf Anhieb könnt. Also muss es ausprobiert werden. Der Fahrlehrer bittet euch ins Auto und ihr startet von irgendeinem Punkt in dieser Karte. Und ihr fahrt los. Und die Theorie, die ihr vielleicht jetzt in der Bibel gelesen habt, die muss jetzt in die Praxis umgesetzt werden. Da fahrt ihr nun in die Stadt hinein mit dem Fahrlehrer. Er führt euch in Situationen hinein, wo ihr euch dann entscheiden müsst, wie ihr euch in diesem Straßenverkehr verhaltet. Und für den Fahrlehrer ist das Ziel, ihr sollt sicher werden im Straßenverkehr. Ziel ist es, im Glauben gefestigt zu werden. Dort sind verschiedene Straßen, Autobahn, Einbahnstraßen, Parkplätze, Kreisverkehr. Wie verhält man sich da? Was muss man machen? Gott möchte, dass ich in meinem Vertrauen auf ihn gestärkt aus diesen Erfahrungen hervorgehe. Gottes Versuchung ist also immer auf die Bewährung ausgerichtet, nicht auf das Scheitern. Er möchte nicht, dass wir durchfallen. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, beten wir, führe uns nicht in Situationen hinein, die uns überfordern. Da, wo wir vielleicht noch nicht sicher sind, sondern erklär uns das vorher. Gleichzeitig ist die Art und Weise, so zu beten auch eine Warnung an uns selbst. Sei nicht zu selbstsicher. Paulus warnt auch die Gemeinde in Korinth in 1. Korinther 10, Vers 12. Und da steht, deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Als ich in der Fahrschule war, gab es da so ein, zwei Kandidaten, die meinten, sie können alle schon, weil sie mit dem Traktor auf Opas Hof fahren durften. Und ich erinnere mich, dass auf jeden Fall einer von diesen, der so selbstsicher gewesen ist, durch die erste Fahrprüfung durchgefallen ist. Und wenn wir so beten, gestehen wir uns ein, dass wir auch manchmal schwach sind, dass wir nicht immer wissen, was gerade in der Situation, in diesem Straßenverkehr der ganzen Stadt angebracht ist. Und wir gestehen uns ein, dass wir Hilfe brauchen. Ja, es gibt Situationen, da sind wir überfordert. Und wir müssen dann nicht so tun, als hätten wir alles im Griff. Neben Gott, der uns prüft, gibt es auch eine Realität, dass wir Menschen in diesen Situationen zu etwas versucht werden, im Sinne von verleitet werden. Also wirklich diese Negativform. Es gibt innere Kräfte in uns, die unsere Entscheidung beeinflussen wollen. Und es gibt äußere Mächte, die das auch tun. Wir haben zwar die Freiheit zu entscheiden. Und dann kommen da diese inneren und äußeren Stimmen, die uns eine Seite schmackhaft machen wollen. Und die kämpfen nicht immer mit fairen Mitteln. So wie ich, wenn ich die Chipstüte jemanden unter die Nase reibe. Das ist nicht unbedingt fair. Und dann entstehen da diese Spannungen in uns. Und wir müssen uns entscheiden zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch. Oder vielleicht sogar zwischen Gott treu und gehorsam bleiben und egozentrisch, selbstzentriert werden. Und den richtigen Weg einzuschlagen ist manchmal nicht so leicht, nicht so einfach, weil es nicht so klar zu unterscheiden ist wie zwischen einem Apfel und einer Packung Chips. Der Teufel steht ja nicht plötzlich da und sagt, bitte mir folgen, da lang, da geht's zur Hölle. Das ist zu offensichtlich. So offensichtlich sind die Stimmen dann doch nicht. So fährt man mit dem Straßenfluss, Verkehrsfluss einfach so mit. Und man merkt gar nicht, dass man deutlich zu schnell fährt. Und das ist in Ingolstadt nicht so selten. Also normaler Straßenfluss ist hier meistens bei 70. man ist deutlich zu schnell innerorts. Und so kann es sein, dass wenn man mit anderen Leuten zusammen ist und sie anfangen zu lästern, man selbst mitmacht, weil es dem Redefluss entspricht. Man wird einfach mitgenommen. Und das passiert ganz unbewusst, ganz latent. Man hat sich da fast gar nicht für entschieden, sondern man wurde ganz leicht mitgenommen. Diese Stimmen hat man einfach aufgenommen und darauf reagiert. Manchmal hat man auch Freunde oder Bekannte mit an Bord im Auto, die einen dann sagen, lass uns doch mal da anhalten. Oder bieg doch mal hier vorne rechts ab. Und wenn du das tust, dann kannst du vielleicht in der Firma Herrn XY oder Frau XY überholen und wirst vor dieser Person befördert. Und Jesus musste das auch erleben, dass Petrus, einer seiner engsten Vertrauten, ihn davon abhalten wollte, seinen Erlösungsweg zu gehen. Da sagt er plötzlich zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Wir müssen uns vorstellen, das sagt er zu Petrus. Er betitelt ihn als Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Könnt ihr in Matthäus 16 nachlesen oder auch in den Parallelstellen. Wir sind auf der Straße nicht die einzigen Verkehrsteilnehmer. Es gibt dann auch noch Fußgänger, die durch die Stadt laufen, Fahrradfahrer, die über die Straße fahren oder auch andere Autofahrer oder Motorradfahrer, die die Wege benutzen. Ihr Verhalten beeinflusst uns und kann uns auch verunsichern. Mit so vielen Verkehrsteilnehmern erhöht sich auch die Komplexität. Es ist nicht mehr einfach nur so schwarz-weiß, sondern man muss unter verschiedenen Optionen plötzlich wählen, was ist angebracht. Im wahren Leben haben sie das Gesicht von Macht, Geld, Sex, Egoismus, Überheblichkeit, Zorn, der uns versucht, Eifersucht, Ausschweifungen, Streit, Neid, Lügen, Betrug, Götzendienst und so weiter. Ganz viele Dinge, die die Bibel aufzählt. Was ist es bei dir, was deine Entscheidung beeinflusst? Welche Stimmen wollen dich zu etwas überzeugen? Wer betet, führe uns nicht in Versuchung, betet vor Bewahrung, dass man dem nicht begegnet, was einem zur Sünde verleiten kann. Nun haben wir uns ganz stark auf die Versuchung konzentriert. Ebenso wichtig ist der Anfang der Zeile. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Führe uns. Wenn von der Führung Gottes die Rede ist, dann wird immer das Leben des Menschen in der Metapher des Wegs ausgedrückt. Und das ist die Grundlage unserer Nachfolge. Nachfolge wird als ein Weg, auf dem Gott führt, gedeutet. So gibt es verschiedene Bilder in der Bibel, wie zum Beispiel die Feuersäule in der Wüste oder der gute Hirte, die beschreiben, dass Gott uns Menschen oder seine kleinen Schäfchen führt. Gott möchte uns wohin bringen, ans Ziel bringen. Und Sünde heißt wörtlich übersetzt das Ziel verfehlen. Wenn wir nochmal auf unsere Karte schauen, dann möchte Gott vielleicht, wenn wir gerade hier sind, von Punkt A zu Punkt B bringen. Er sitzt mit uns am Lebenssteuer. Wir sind also niemals allein und er ist da bei diesen Herausforderungen, bei den Problemen, in den Krisensituationen, in den Bewährungen, in den Anfechtungen und in den Versuchungen. Auch wenn wir mal die Ausfahrt vielleicht verpassen, wenn er sagt, hier mal abbiegen und wir fahren doch geradeaus weiter, dann kann es sein, dass er dann sagt, komm, dann biege dann die nächste ab. Er ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Christen stehen in keiner Krise oder Anfechtung alleine da, weil sie mit Gott, mit Jesus Christus verbunden sind. So schreibt auch Paulus im 2. Korintherbrief 1, Vers 5, genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Jesus Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maße. Wir haben Leiden Christi in diesen Versuchungen, in diesen Problemen und Krisen. Wir haben Anteil an Jesu Christi Leiden. Und dadurch aber auch gleichzeitig Trost und auch Ermutigung. Außerdem sagt Jesus seinen Nachfolgern zu, dass keine Prüfung ihre Kraft übersteigt. Wenn Gott auf die Probe stellt, wenn er uns etwas ausprobieren lässt, zeigt er Wege auf, sie auch zu bestehen. So ist seine Zusage. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Wer betet, Vater, führe uns nicht in Versuchung, betet um die Führung Gottes, ans Ziel zu kommen, von A nach B und auf dem Weg der Nachfolge wirklich zu bleiben und immer wieder zurückzukommen. Was nehmen wir nun mit in diese Woche? Wie können wir nun beten? Na, zuerst wende dich vor und in Krisenzeiten an Gott. Das ist das Erste. Wende dich ihm zu. Entscheide dich dafür. Und dann bitte um seine Führung, dass er dich durch diesen Straßenverkehr hindurch führt. Bitte ihn, dass du auf diesem Weg der Nachfolge bleibst und sprich vor Gott aus, in welchen Bereichen deines Lebens es dir schwerfällt, auf diesem Weg zu bleiben. Bitte Gott, dich vor bösen Versuchungen zu schützen. Und bitte Gott, falsche Wege frühzeitig zu erkennen. Und wenn du abgekommen bist, auf die richtige Spur zurückzukommen. Bitte Gott um Bewahrung deines Glaubens. Ich und du, wir können uns sicher sein, Gott ist bei dir und bei mir. Er hält uns, gerade in dieser Krise. Keine Krise ist umsonst. Und wer sich auf Jesus einlässt, kommt also um Krisen und Versuchungen nicht herum. Aber die tröstliche Perspektive ist, so wie ich heute in der Verbindung mit Jesus Christus diese Krisen durchmache und selbst Leid auf mich nehme, wird er mich eines Tages auch an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Eine Herrlichkeit, die frei ist von Krisen und Anfechtung. Amen.